Seit gestern ist sie bei mir im Briefkasten drinne gewesen. Die orange-rote Ausgabe, das Juli-August-Hilf 2011, die 325. Ausgabe der IZ3W. Ich begrüße im Studio Winnie Rust, mit in der Redaktion und verantwortlich für diese Ausgabe. Hallo Winnie.
Hallo.
Ja, die rosa-orangene Ausgabe hat natürlich auch einen durchaus farblichen Bezug zum Hauptthema oder dem Schwerpunktthema. Vorsicht, Baustelle Chinas, roter Kapitalismus und rot nicht einmal in Anführungszeichen gesetzt. Was mir als erstes bei diesem Bild aufgefallen ist, ist, der Schwerpunkt fängt gleich mit dem Comic an und da habe ich rumgeblättert und habe festgestellt, überall nur Comics. Was hat's denn damit auf sich, Winnie?
Ja, das ist die Bebilderung besteht diesmal beinahe durchgehend aus chinesischen Aufklärungs- und Propagandacomics der Volksrepublik China aus den 70er Jahren. Das hat einen Hintergrund, der mit den Artikeln zusammenhängt. Und zwar haben wir den roten Kapitalismus Chinas geschildert entlang dem staatlichen Rahmen der Nation, entlang Menschenrechtsthemen und Arbeitsweltthemen. Und durch alle einzelnen Themen zieht sich, dass hier und heute China ein globalisiertes Arbeitsregime ist, das auch staatlich weltweit eingebunden ist. Das moderne China ist an der Spitze der internationalen Kontraktfertigung, was IT-Produkte betrifft. Einerseits, andererseits ist die Geschichte der Volksrepublik China überall noch spürbar und sichtbar und präsent.
Du bist da gleich richtig reingestiegen, bist von den Comics gleich rübergeschwingt. Ich wollte natürlich sagen, es gibt natürlich einen Bruch da drinne und dieser Bruch beginnt, es gibt nämlich ein Bild da drinne, das ist eine junge Frau, eine junge Chinesin oder ist es auch eine Zeichnung? Ich weiß es gar nicht. Und dann in dem Artikel, der sich explizit mit dieser Comic-Geschichte nämlich beschäftigt, da findet dann ein richtiger stilistischer Bruch in den Comics statt, wenn du da nochmal umblätterst auf die nächste Seite. Da werden sie dann praktisch man würde sagen, auf Weltniveau stehend, wenn man so die japanischen oder sonstigen aktuellen Comic-Produktionen anguckt, oder?
Ja, auf der Höhe der Zeit, das waren sie zu der Zeit allerdings auf ihre Art auch. Und dazwischen sind klare Brüche. Am Anfang sehen wir hier die schwarz-weißen Comics, die Lian Huan Hua heißen, in denen zum Beispiel Menschen an einem Tisch in einer Versammlung sitzen und eine Frau ergreift das Wort und sagt, wir Kader müssen unsere Meinung auf Tatsachen gründen. Aha. Mit gekreuzten Armen und Befehlen austeilend verdient man sich keine Arbeitspunkte. Also da kommt schon einiges der Volksrepublik China rüber, also dieses strategische Denken für die gemeinsame Sache steht im Vordergrund. Die Leute ordnen sich dem unter und sitzen an diesem Tisch alle und hören zu und überlegen, wie man das mit diesen Arbeitspunkten am besten hinkriegt. Ja. Und das ist einfach
zeitgemäß damals zeitgemäßer Ausdruck der damaligen Zeit gewesen. Wenn wir jetzt mal von den Nachrichten, der aktuellen Nachrichten, da hatten wir letzte Woche, hatte ich glaube ich in den Nachrichten drin, Aufstand in einer dieser chinesischen Weltmarktfabrikstätten für der Textilproduktion. Da hat es auf den Straßen, insbesondere von jungen Wanderarbeiterinnen aus einer zentralchinesischen Provinz, einen Aufstand gegeben, weil dort eine Markthändlerin auf der Straße von der Polizei schlecht behandelt worden ist. Und damit wären wir dann praktisch in dem aktuellen mittendrin. Also das heißt, China ist auch, wenn man es mal so betrachtet, ein riesiges, du hast es vom Arbeitsregime geredet, die für den Weltmarkt arbeitet, aber durchaus auch mit Aufständen versehen. Würdet ihr das bei euch in eurer Ausgabe jetzt auch? Also geht es um Wanderarbeit, in der internen Wanderarbeit und Wanderarbeitsheer, was durch China zieht und was allen junge Leute sind?
Ja, bei dem Blick in die Arbeitswelt ist das der Schwerpunkt. Die Bauernarbeiter machen einen sehr großen Teil der Arbeiter und Arbeiterinnen in China aus. Man spricht von etwa über 100 Millionen Arbeiterinnen, die sogenannte Wanderarbeiter sind. Und das ist ein besonderes Regime der Arbeit. Also das sind eben nicht die Leute, die in den alten Staatsbetrieben arbeiten, sondern das sind Leute, die vom Land kommen und in den Weltmarktfabriken, die unendlich boomen, prekäre Jobs finden. Zu ganz schlechten Löhnen und Arbeitsbedingungen, aber dennoch ist es ein Fortschritt gegenüber der Armut auf dem Land. Diese Bauernarbeiter, das ist aber kein Wildwestkapitalismus, sondern diese Bauernarbeiter sind gebunden an ihre Herkunft dadurch, dass sie auf dem Land gemeldet sind. Ne? Mhm. Sie haben dieses ländliche Haushaltsregister HUKU und dadurch sind sie an ihren Geburtsort gebunden. Sie hätten dort das Recht auf ein Stück Land, das sie betreiben könnten, was für sie allerdings gar keinen Sinn macht. Aber dadurch sind sie auch Bürger zweiter Klasse in den Städten, in denen sie arbeiten, weil sie dort nicht automatisch Rechte auf Sozialleistungen und auf öffentliche Leistungen, städtische Schulen und das alles nicht haben. Das heißt, das ist ein Millionenheer von prekären Arbeitern, die zudem auch institutionell in einem Zwischenreich gehalten werden. Und der eine Artikel von Felix Wemhäuser, der über diese Wanderarbeiter geht, der sieht da jetzt auch nochmal einen Bruch. Also er betont, dass jetzt eine zweite Generation der Bauernarbeiter in China den Ton angibt. Und das sind eben nicht mehr die, man kann es mit der Migration in Deutschland begreifen, das sind nicht mehr die, die durch diesen unmittelbaren Aufstieg und Umzug zufrieden sind, sondern die wollen mehr. Mhm. Die sind die zweite Generation, die fragen sich, warum muss ich da nicht nur prekär arbeiten, sondern auch ohne normale Bürgerrechte leben. Und das wird nicht mehr akzeptiert und das äußert sich in einer Ausweitung auch sozialer Unruhen, die einerseits natürlich Streiks in Fabriken sind, andererseits aber auch vermehrt Kämpfe um Bürgerrechte und den Status sind.
Also das ist diese zweite Generation, das ist der eine Artikel, den du gerade angesprochen hast. Wird das noch von einer anderen Seite beleuchtet? Ich habe gesehen, Christa Wisterich, Brot und Rosen auf Chinesisch. Nähert sich das da auch an? Oder?
Ja, natürlich. Das ist dasselbe Thema und der Blick stärker auf die Frauen gerichtet und auch die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, der nochmal der Stadt, der ist, dass innerhalb dieses prekären Industriejobs die spezifischen Frauenjobs noch diejenigen mit den geringsten Löhnen sind, wo das nochmal verstärkt ist, dass sich die Frauen abrackern, ohne davon überhaupt genug Geld zu haben, eine normale Wohnung zu mieten und dafür aber Überstunden ohne Ende und das Prekäre bedeutet, dass man ganz einfach auch mal um den Lohn geprellt werden kann. Und da geht es auch darum, wie sich daran aber auch wieder Kämpfe entzünden.
Ja. Ihr habt ein Auftaktinterview mit Detlef Clausen. In der Revolution wurden aus Bauern Chinesen. Das ist ja in gewisser Weise, wenn man so jüngere, wie nennt man die, Sinologen so hört oder so, dann sagen sie, ja, das Letzte, was der KP verblieben ist, ist im Prinzip die Schürung der nationalen Identität als strategische Reserve. China muss in der Welt, also im Sinne, seinen Platz haben. Ist das fokussiert in diesem Interview mit Detlef Clausen oder ist da noch ein anderer?
Es geht im Grunde um das Nation Building der Volksrepublik China, also um den chinesischen Nationalismus, der auf verschiedenen Hintergründen angeschaut wird. Ne? Also da kommen ja verschiedene Strömungen zusammen. Zum einen kann man sagen, im Moment kann man einen starken Nationalismus in China, wie in vielen Ländern, wahrnehmen, der durchaus spezifisch ist. Es ist so, dass diese Oppositionelle wie Ai Weiwei oder Liu Xiaobo, die werden reflexhaft als unpatriotisch zum Beispiel bezeichnet. Das ist dann diffamierend gemeint. Und da werden alle, die irgendwie anecken, wird ihnen moralisch zugeschrieben, sie weichen von der guten Gemeinschaft und von der harmonischen Gesellschaft ab. Also an dieser Stelle zum Beispiel merkt man eben, dass Globalisierung und Modernität Chinas hin und her, Nationalismus nicht ausstirbt, sondern sich nur transformiert und vorhanden bleibt, einerseits in seiner also in den repressiven Zustimmungen, alles Abweichende wird diffamiert und andererseits natürlich auch den Kitt dieser modernen Gesellschaft bildet und der immer wieder sehr umstritten ist. Und naja gut, in dem Interview, das geht über 3 Seiten, da kommt schon heraus, dass der chinesische Kapitalismus eine sehr komplizierte Konstruktion ist, die Wurzeln hat in die Kaiserreiche hinein hat, die auch von der KP aufgenommen werden, die natürlich Wurzeln im Sozialismus haben, im spezifisch antiimperialistischen der chinesischen Nationsgeschichte. Die Wurzeln hat ganz klar in den traumatischen Kriegen, die Japan in China geführt hat, gegen die sich China abgegrenzt hat und abgrenzen musste und selbstverständlich auch seine nationalen Mythen stark auf Japan Bezug nehmen. Also ohne den japanischen Nationalismus, der verschieden ist vom chinesischen, kann man den chinesischen nicht denken.
Auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade, es gab einen wunderschönen, ich glaube es war auf Dreisat, ein Interview auch zur China-Geschichte. Ein chinesischer Journalist hat gesagt, es gäbe einen internen Renner auf dem Buchmarkt. Der interne Renner ist ein Buch, das die Generalität publiziert hat als Roman, dass man endlich die wachsenden Wasserprobleme Chinas im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung und im Zuge des Bevölkerungswachstums, aber insbesondere der wirtschaftlichen Entwicklung, dass man sie lösen solle, indem man eine Umleitung in Tibet machen solle hinein, mit all den Folgewirkungen, die das in den gesamten indischen, bis hinein in den indischen Subkontinent und so weiter hatte, nämlich das Wasser, das Himalaya, also praktisch umleiten, um die chinesischen Probleme zu lösen. Und ein weiterer Buchrenner sei ebenfalls so ein nationalistisches Produkt, verbunden mit der imperialen, in einer gewissen, von den Konsequenzen her, imperialen Stellung. Also das heißt, in der Alltagskultur oder sagen wir mal in den Populärkulturen sich durchaus sowas auch in eine nach außen gewendete, die Stellung Chinas befestigende Art und Weise durch bestimmte Eliten propagiert werde.
Ja, solche Großprojekte spielen dabei eine wirklich große Rolle. Also das ist schon im Beginn des nationalen Mythos der Volksrepublik stand schon, wir Kommunisten sind gegenüber der Kuomintang, also der nationalistischen, republikanischen Elite Chinas vor der Volksrepublik. Wir sind denen gegenüber potenter und fähig, dieses Riesenreich zu Erfolgen zu führen, mit Verweis auf den Sieg über die Japaner. Und das ging in Großprojekten, in diesen gigantischen Staudammprojekten zum Beispiel, in den großen Wirtschaftsprojekten weiter, die immer wieder auch diese Aussage und diese Tatsachen schaffen. Der Drei-Schluchten-Damm ist ein riesiges gesellschaftliches Projekt, das natürlich angefeindet wird, weil dieser Gigantismus ökologisch katastrophal ist, aber in dem auch gesagt wird, wir sind eben die Nation, die sowas auf die Beine stellt. Ja. Und darum gibt es Konflikte. Sobald jemand was gegen diesen Drei-Schluchten-Damm sagt, das wird sofort als grundlegend oppositionell aufgefasst, was dann dazu führt, dass die Leute von den Parteischergen zusammengeschlagen werden oder inhaftiert werden, was dann wieder ein Thema in zwei, drei anderen Artikeln über Menschenrechte in China ist.
Gut. Du hast schon beschleunigt, weil ich die ganze Zeit auf die Uhr gucke und wir gleich schon an dem Ende sind. Oder wir müssen das Ende machen, weil ich noch Veranstaltungshinweise reinspielen muss. Vielleicht zwei, drei Worte zum sonstigen Heft, was noch in dem Heft vorhanden sein wird. Und vielleicht auch den Hinweis darauf, dass ab August in Radio Dreieckland im Übrigen eine Radioreise nach China stattfinden wird. Jeweils montags, den ganzen August über.
Mhm. Gut, sonst ist der vordere Teil über internationale Politik gemischt. Ein bisschen Schwerpunkt ist noch auf Nordafrika, Ägypten, arabischer Raum vorhanden, Ägypten-Syrien-Artikel. Im hinteren Teil geht die Debatte über den...
Hinten ist immer die Kultur.
Kultur und Debatte. Geht eine Rezensionsdebatte über den... Die arabische Sklaverei auf dem arabischen Kontinent weiter in zwei Artikeln. Und der Schwerpunkt ist diesmal 4 Seiten dicker als sonst, China, und recht umfassend. Und dieser Schwerpunkt, der endet eben in einem Blick wieder in das moderne China mit ganz neuartigen und modernen Comics.
Ich bedanke mich bei Winnie Rust für diese Vorstellung der Vorsicht Baustelle Schwerpunkt China-Rote Kapitalismus-Ausgabe der IC3W.